halte ich meinen Sakko mal aus. Ist ja auch keine Form, die wir haben. Aber jetzt bin ich langsam warm geworden, so ein bisschen. Jetzt können wir mit Lobpreis anfangen, Stefan. Ha? Ich möchte euch ganz herzlich grüßen von meiner Frau. Die wäre heute auch gerne mitgekommen. Aber wir waren gestern noch auf einem Geburtstag eingeladen. Und es war dann doch ein paar Minütchen später. Und die Kinder lagen noch so friedlich im Bett und die Grausamkeit, die Kleine aus dem Schlaf zu reißen, haben wir dann nicht übers Herz gebracht. Ich habe Glenn gesagt, ich mache das trotzdem. Ich grüße einmal von Glenn. Und zwar, ich habe ihm gestern kurz geschrieben und da hat er geschrieben, viele Grüße aus dem Wochenendurlaub. Und da habe ich ihn ein bisschen geärgert und habe gefragt, soll ich denn grüßen? Sagt er, nö, ich habe Urlaub. Dann sage ich, das petze ich aber. Ich grüße trotzdem. Also nein, ich denke, dass da ganz liebe Grüße von ihm auch mit ankommen. Ich freue mich, hier zu sein und möchte mit euch heute einfach ein Wort Gottes angucken aus dem Stück der Erkenntnis, was ich soweit bekommen habe. Okay? Das sage ich ganz oft vor den meisten Predigten. Nicht alles, was man ja von vorne weitergibt, ist ja die volle Wahrheit, sondern da müsste man ja irgendwie niemals aufhören zu predigen, sondern es ist ein Stück weit der Erkenntnis. Und ich möchte dich heute ermutigen, dein Herz zu öffnen, Gottes Reden und Gottes Wort gegenüber und zu sagen, Gott, sprich in mein Herz zu rein, was ich heute an diesem Tag für meine Situation brauche. Davon lebt ja so Gottes Wort auch, ne? Oder was heißt lebt Gottes Wort? Davon leben ja wir leben von Gottes Wort, dass wir uns danach ausstrecken. Und wenn wir offen sind seinem Reden gegenüber, dass er uns immer zur richtigen Zeit relevant für uns, für unsere jetzige Situation, das richtige Wort gibt und Leben in unser Leben hineinsprechen kann. Ich fand das gut, was du, Stefan, gesagt hast. War auch gut, was du sagtest, Rebecca, aber ich fasse mal diese eine Sache auf. Wenn wir, wie hast du das ausgedrückt, wenn wir einen Schritt tun, erst dann kann Gott sich auch irgendwie zeigen oder erst dann kann Gott das auch tun, was er versprochen hat. So, wir müssen auf das Wasser gehen, so wie du gesagt hast. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Okay, ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Wort. Und es schadet nicht, das aus der Bibel herauszunehmen und da einfach mal hineinzugucken. Und ich habe mich ganz grundsätzlich gefragt, das ist ein Thema, was mich die letzten Wochen beschäftigt, warum machen wir eigentlich das, was wir tun? Oder ich habe es überschrieben mit das Mysterium des Reiches Gottes. Geheimnisse des Reiches Gottes. Wovon sind wir eigentlich überzeugt? Ist ja schön, wenn wir sonntagmorgens zusammenkommen oder auch Gemeinschaft als Gemeinde und Geschwister untereinander haben. Aber warum habt ihr euch das mal gefragt? Oder ist ja auch gesund, sich immer wieder auch mal selber zu hinterfragen. An was glauben wir eigentlich? Wovon sind wir eigentlich so grundsätzlich überzeugt? Mysterien oder Geheimnisse des Reiches Gottes? Wovon sind wir eigentlich überzeugt? Und ich möchte uns mit hineinnehmen einfach in ein ganz einfaches Gebet, was Jesus uns damals gelehrt hat. Und ich glaube, das kennt ihr, oder? Das Vaterunser. Nein, und wir sind nicht vom Vaterunser-Gebet überzeugt, sondern von dem, was dahinter steckt, von dem, der dahinter steckt. Aber wollen wir das mal gemeinsam beten, das Vaterunser, und darf ich uns bitten, dass wir gemeinsam dazu aufstehen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das aus dem Herzen heraus betet, okay? Also wenn ihr das nicht aus dem Herzen meint, dann lasst es. Aber wenn du das aus dem Herzen heraus meinst, dann betet das mit, okay? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Dürft euch setzen, dürft auch gern stehen bleiben. Wir sind ja eine Freikirche. Da fühlt euch frei. Okay. das Vaterunser. Und ich möchte mit euch einfach ein paar Geheimnisse da herausholen, die sich auf das Reich Gottes beziehen oder auf einfach so auf grundsätzlichen Glauben beziehen, von was wir eigentlich überzeugt sind. Das tut mal gut, sich mal so zu erden und mal zu überlegen, wovon sind wir überzeugt. Einiges davon drücken wir im Vaterunser aus. Und wenn wir das dann noch so meinen, wow, dann kriegt das richtig Durchschlagskraft. Das habe ich übrigens mal auch zum Zehnten oder zum Kollekte einsammeln, ganz oft in Schneewedding, auch bei uns in der Gemeinde gesagt. Wenn wir das so meinen, was wir tun und ehrlich meinen vor Gott, dann hat Gott Gefallen daran. Greift diesen Gedanken mal auf, liebe Rebecca, zum Zehnten geben oder zum Geben in das Reich Gottes hinein, was ich ganz oft in Schneewedding, auch in anderen Gemeinden gesagt habe. Wenn ich da mal eingeladen bin, habe ich gesagt, wenn du Freude daran hast, was weiterzugeben, zu investieren in das Reich Gottes, oder wenn der, sag ich mal, dieser sogenannte Klingelbeutel rumgeht, wenn du Freude daran hast, was reinzutun, das noch aus freudigem Herzen tust, dann gib. Wenn du Freude daran hast, ganz viel da reinzutun, dann gib. Wenn du Freude hast, nur das kleine bisschen, was du hast, oder ein Teil von dem, was du hast, reinzugeben, dann tu das. Aber wenn du das aus Druck, aus Zwang und aus vielleicht nur aus einer reinen Routine tust und keine Freude und dir sich das sogar noch innerlich in dir sträubt, möchte ich bitten, dann das zu lassen. Denn das Reich Gottes ist ganz einfach, es funktioniert mit dem Herzen. Einen freudigen Geber hat Gott lieb. So, wenn du Freude daran hast, große Summen zu geben, dann tu das bitte. Gott wird dein Herz, deine Herzenshaltung segnen, okay? Und man kann sich auch steigern, okay? Jetzt möchte ich nicht in das Thema reinkommen. Das nur als kleines Beispiel. Wovon sind wir überzeugt? Was gibt uns Freude als Christen? Welche Grundwahrheiten sind in unser Leben einfach hineingeschrieben? Zuerst einmal, die Grundlage so des Vaterunsers, okay, ist ja kein religiöses Dogma, sondern ein Gebet, was Jesus uns vorgegeben hat, was so den Inhalt oder den Kern eigentlich des Glaubens ausdrückt. Und ich möchte diesen ersten Satz einfach mal nehmen, von dem wir überzeugt sein sollten und euer Herz zu gewinnen, davon wieder neu oder vermehrt oder ganz neu begeistert zu sein. Weißt du, Jesus fängt an und sagt, wir sollen so beten. Und dann fängt er ganz, ganz, man liest das so oder betet das so plomb manchmal herunter. Aber weißt du, Jesus fängt so an und sagt, betet so, Vater unser im Himmel. Und so fängt er an. Ich finde diesen Gedanken genial. Und das Erste, was ich dir weitergeben möchte, ist, ein Geheimnis des Reiches Gottes oder ein Geheimnis, wovon wir überzeugt sind als Christen, ist erstens, es gibt viele, viele Geheimnisse, drei möchte ich euch weitergeben oder drei Wahrheiten heute, ist erstens, wir sind überzeugt davon, dass sein Reich immer größer ist. Amen. Möchte ich dir weitergeben und das in dein Herz hineinlegen. Sei davon überzeugt oder lass dich davon überzeugen, dass sein Reich immer größer ist. Das drückte Jesus mit dem Vater unser übrigens aus. Weißt du, wenn wir beten, Vater unser im Himmel, dann hat das eine Explosionsdynamik, eine Kraft, wo keiner auf dieser Welt mithalten kann. Lass dir das einfach mal so runtergehen, deine Seele runtergehen. Wenn du Gott ansprichst oder wenn Jesus dir das so vorgibt und sagt, du darfst Gott ansprechen mit Vater, dann hat das eine Kraft, die dahinter steckt. Übrigens wird Jesus im Alten Testament auch als der ewige Vater bezeichnet. Also er macht sich da eins damit und sagt, hey, den Jüngern ist es erst später so richtig bewusst geworden, wer da eigentlich vor ihnen gewesen ist. Nämlich Jesus, der selber Gott der ewige Vater genannt wird. Vater unser, lass dir das mal so überlegen oder runtergehen, dass sein Reich größer ist. Der Vater hat immer die größeren Möglichkeiten. Bist du davon überzeugt? Ich ja, ich bin da unterwegs, ich bin ja auch nicht perfekt drin. Ja, das ist immer alles, das wäre ja auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite schlimm, wenn so Pastoren und Prediger, die vorne stehen, in allem perfekt wären. Dann wären wir nicht mehr von Gottes Gnade abhängig. Oder Leute, die den Lobpreis leiten oder irgendeinen Dienst in der Gemeinde haben. Hey, wir sind von Gottes Gnade abhängig und sind davon überzeugt, dass sein Reich größer ist. Vater. Der Vater hat immer die größeren Möglichkeiten. Vater, unser im Himmel, überleg dir das mal. Wir bitten den Vater, dass sein Reich kommt. Er hat ganz, ganz andere Möglichkeiten, als wir sie eigentlich haben. Davon sind wir überzeugt und Gott möchte, dass wir davon überzeugt sind, dass er immer größer und stärkere Möglichkeiten hat, als die unseren auf dieser Welt. Ich habe das mal so ausgedrückt. Ich finde das interessant, du hast das vorhin mit Petrus auf dem Wasser gebracht. Das ist auch in meinen Notizen mit drin, das möchte ich auch kurz anreißen. Weißt du, als Petrus auf dem Wasser gegangen ist, dachten viele, das ist ein Wunder. Wer hat schon mal ein Wunder erlebt? Okay, die meisten. Ein Wunder. Ist doch wunderbar, wenn man ein Wunder erlebt, oder? Wunderbar, ein Wunder zu erleben. Aber weißt du, was Wunder bei Gott sind? Das sind gar keine Wunder. Wunder im Himmel sind kein, im Himmel gibt es keine Wunder. Ich habe mal gebetet, Gott, oh, zeig mir den Himmel und zeig mir die Wunder, die du im Himmel tun kannst. Und wisst ihr, was Gottes Reden so in mein Herz hinein war? Ruben, im Himmel existieren keine Wunder. Dann war meine Frage, Gott, ich dachte, du bist der Gott der Wunder, der Gott der große und übernatürliche Dinge tut. Und seine Antwort war ganz einfach, aber im Nachhinein macht sie total Sinn. Er sagte, das Übernatürliche, was wir auf der Erde hier als übernatürlich empfinden und erleben, ist bei ihm vollkommen natürlich. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Weißt du, was es im Himmel nicht gibt? Das ist Krankheit. Im Himmel gibt es auch kein Leid, im Himmel gibt es keinen Schmerz, im Himmel gibt es keine Begrenzung. Und das beten wir im Vater unser und dann sagen wir am Schluss und sagen wir noch, dein Reich komme. Dieses Sehnen danach Gott, dieses, das was bei dir vollkommen normal ist, das möchte ich, dass das in meinem Leben normal wird. Mit deinen Möglichkeiten rechnen, dass sie normal werden. Ich drück das mal so aus, ich hoffe, ich bekomme das hin. Weil Gott ein übernatürlicher Gott ist, sind übernatürliche Dinge bei ihm vollkommen natürlich und sind deshalb nicht mehr übernatürlich. Amen. Ihr seid mitgekommen und ich habe es hingekriegt. Stell dir das mal vor. Als Jesus auf dem Wasser gegangen ist, dann war das kein Wunder für Jesus. Das war nur ein Wunder von, und als Petrus auf dem Wasser gegangen ist, das war nur ein Hineinholen in die Realität. Noch einmal, der Vater hat immer größere Möglichkeiten, als wir sie selber auf dieser Erde haben. Und das ist bei ihm vollkommen natürlich. Ich bleibe beim ganz einfachen Beispiel von einem Kind. Es geht ja um Vater-Kind-Beziehung. Weißt du, wenn meine Tochter zu mir kommt, ich kann mich letztens daran erinnern, sie kam an und sie hatten so ein, ihr kennt das, wenn die Marmeladengläser, gerade noch die selbst eingemachten, ja, so schwer verschlossen sind durch das Einkochen, das kriegt man nicht auf. Und die Kleine kam an, Papa, kannst du das aufmachen? Ich krieg das nicht auf. Meine Frau hatte auch schon versucht, dann rumzudrehen und sie saßen am Frühstückstisch und ich dachte, sie drückte mir das in die Hand. Meine Frau hat auch schon dann gesagt, aber der Papa macht das jetzt. Jetzt gucken wir, was der Papa machen kann. Und jetzt saß ich da, nahm dieses Glas in die Hand und dachte, oh ja, dachte ich wirklich, jetzt lass mich nicht versagen. Und voller Überzeugung ging ich ran und tatsächlich, es machte Knack mit einer Leichtigkeit. Ja, das hat die Seele dann so ein bisschen gestreichelt. Stefan, wir Männer brauchen ja manchmal so, dass unsere Seele gestreichelt wird, auch von euch Frauen, das mögen wir gerne. Wir Männer sind wir auch ganz ehrlich. Und der Lob war auf meiner Seite, meine Frau war stolz und sagte dann auch zu meiner Tochter, zu unserer Kleinen, guck mal, der Papa, der kann alles. War das jetzt ein übernatürliches Werk von mir? Nein. Das war vollkommen natürlich, weil ich die Kraft habe. Okay, wenn es ein bisschen schwerer gewesen wäre, es war schon, ich musste schon drehen, ja. Aber weißt du, das lag in meinen ganz natürlichen Möglichkeiten. Für die Kinder oder für die Kleine so ein Wow, Papa, der kann wirklich alles. Aber für mich als Vater, so ist es easy going. Was ich nicht zugegeben habe, ist, hat schon ein bisschen Kraft gebraucht. Das Beispiel hinkt vielleicht ein bisschen, aber es bringt uns auf die richtige Spur. Wie gut, dass Gott keine Kraft groß aufwenden muss, wenn er übernatürliche Dinge tut. Könnt ihr an die blutflüssige Frau erinnern, die diesen Saum, diesen Zipfel von seinem Gewand berührt hat? Und wie gesagt, ich merke, wie Kraft von mir weggegangen ist, weißt du? so vollkommen natürlich. Wenn wir ihn berühren, passieren diese übernatürlichen Dinge, die bei ihm vollkommen natürlich sind. Sein Reich, davon sind wir überzeugt, und ich möchte dich damit hineinnehmen, sei davon neu überzeugt, dass er immer die größeren Möglichkeiten hat. Sein Reich ist größer, nicht Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen. Ich lege hier ein Beispiel in diesen ersten Punkt, ein letztes Beispiel hinein. Ich weiß nicht, ob einige haben das verfolgt, dass ich war vor zwei Wochen in den USA gewesen auf einer christlichen Medienkonferenz. Wir brauchen in Deutschland ja gute christliche Programme, und ich hatte das Vorrecht in Anaheim in Los Angeles. Das war auch ein Wunder gewesen. Gott hat da die Finanzen zu freigesetzt, dass ich dahin fliegen konnte, und das war ein wirkliches Wunder gewesen. Und ich war dort, um Kontakte herzustellen zu christlichen Sendepartnern, damit wir in Deutschland weiter gute christliche Programme haben. Ich dürfte gerne auch als Gebetsanliegen mitnehmen, dass da die nachhaltigen Kontakte auch greifen. Und uns ist da von einem auf dieser Konferenz ein Filmemacher, ein Produzent aus Hollywood vorgestellt worden. Und ich weiß nicht, ob ihr von dem Film gehört habt, Breakthrough. Wer hat davon gehört? Okay, Stefan. Dem Film Himmelskind ist dem einigen ein Begriff. Himmelskind? Auch nicht? Okay. Also ein christlicher Produzent, der hat in Hollywood einen Film auf den Markt gebracht und konnte in Hollywood viele Leute davon überzeugen, auch Schauspieler und Investoren, über 70 Millionen Dollar in einen Film hinein zu investieren, der auf eine wahre Begebenheit beruht. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dieser Film, oder in Hollywood, die meisten Filme werden so mit 40 Millionen Dollar von Hollywood produziert, und er hat es geschafft, wirklich durch Gottes Gnade, es ist ein Vollblut-Evangelist, diesen Film 70 Millionen Dollar zu investieren. Es handelt von einem Jungen, der auf dem Eis im Winter eingebrochen ist, auf einem See, der zugefroren war, und dann ist er eingebrochen in das Wasser und war, sage und schreibe, 15 Minuten unter Wasser gewesen. Also wirklich ganz komplett unter Wasser, 15 Minuten. Nach 15 Minuten hat man ihn retten können, und er war klinisch tot gewesen. Man hat versucht, ihn wiederzubeleben, auch im Krankenhaus. Und dann haben sie nach einiger Zeit die Wiederbelebungsmaßnahmen abgebrochen und haben die Mutter, die ist dann mittlerweile eingetroffen, und der Vater auch, wobei das die Aufzieheltern waren. Der Junge war ein Waisenkind damals gewesen. Und dann sagte man zu der Mutter, dass sie am Krankenbett Abschied oder am Bett im Krankenhaus Abschied nehmen soll von ihm, weil er war tot. Man hat ihn nicht wiederbekommen, nach langen, langen Wiederbelebungsversuchen. Und jetzt war das so gewesen, die Ärzte sind rausgegangen, die Mutter war um das Bett herum, am Bett ihres Sohnes, der damals 15 Jahre war, und sie schrie und weinte sich wirklich das Innerste heraus und schrie zu Gott: Gott, lass meinen Sohn bitte leben. Und wie durch ein Wunder fängt sein Herz wieder an zu schlagen. Mit einmal sah man die an den Geräten, piep, 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 sein Herz fing wieder an zu schlagen. Ein Wunder. Damit fängt die Geschichte eigentlich erst richtig an. Dann ist dieser Junge ins künstliche Koma versetzt worden, weil 15 Minuten unter Wasser. Es gibt weltweit, man hat dann nachgeforscht, auch im Nachhinein, es gibt weltweit keinen vergleichbaren Fall, dass jemand so etwas überlebt hat, 15 Minuten unter Wasser, die Lunge voller Blut. Und er kam ins Koma rein, und dann hat er noch hohes Fieber bekommen. Und der Kern dieser Geschichte ist eigentlich der folgende, eine wahre Begebenheit. Die Mutter hat die ganze Zeit daran geglaubt, dass er gesund wird. Sie war am Bett, war Tag und Nacht da gewesen, der Pastor kam auch und ihr Ehemann natürlich auch mit dabei gewesen, und selbst der Pastor sagte auch zu anderen Leuten, die drumherum waren, die das so begleitet haben: Wir müssen sie darauf vorbereiten, dass es zu Ende geht. Ich möchte ihr diese Hoffnung nicht nehmen, aber realistisch ist es nicht, der Junge wird das nicht überleben. Und nun waren am Bett von diesem Jungen die Ärzte an dem einen Tag versammelt und haben über ihre Diagnose ausgesprochen, und viele Professoren, die da drumherum standen, und haben am Bett dieses Jungen, ich glaube nach 2-3 Tagen gesagt, also ja, es sieht schlecht aus und wir sind im Überlegen, wie wir das jetzt alles so hinkriegen, dass die Mutter darauf vorbereitet ist und er wird es nicht überleben. Das hat die Mutter mitbekommen, die seit 2-3 Tagen am Beten war und die Einzige, die Glauben hatte, selbst der Pastor nicht. Das ist keine Anschuldigung, so sind wir Menschen, okay? So sind wir Menschen. Und diese Mutter hat die Gabe bekommen, wirklich für den Jungen zu glauben. Und dann sagte sie zu den Ärzten und Professoren am Bett, die darum beraten haben, sagte sie: Wissen Sie was? Ich bin die Mutter dieses Kindes. Und ich verbiete Ihnen, am Bett meines Sohnes solche Diagnosen zu stellen und auszusprechen. Das Einzige, was Sie am Bett sagen dürfen, in diesem Zimmer meines Sohnes sagen dürfen, ist, dass er gesund wird und dass er leben wird. Mehr nicht. Und wenn Sie meinen, Diagnosen zu geben und darüber sprechen zu müssen, dann möchte ich Sie als Mutter bitten, das im Nebenzimmer zu tun. Ansonsten lernt ihr mich als Mutter richtig kennen und hat die Professoren und Ärzte aus dem Zimmer rausgeschmissen. Der Vater, also ihr Ehemann, hat ihr danach den Kopf gewaschen und hat gesagt: Wie kannst du nur, ein bisschen mehr Respekt den Ärzten gegenüber, sagt sie: Hey, Moment, es geht um meinen Sohn. Der Pastor war im Zwiespalt und so nahm die Geschichte seinen Lauf. Ich kürze das jetzt ab. Nach 8 Tagen verlässt dieser Junge, sie haben ihn nach, ich glaube, 5 Tagen aus dem Koma rausgeholt, gewollt von der Mutter. Nach 8 Tagen verlässt dieser Junge ohne jegliche Hirn- und körperlichen Schäden das Krankenhaus. Der Professor hat gesagt, es gibt weltweit, er kennt keinen Fall, dass jemand sowas überlebt hat. Das muss ein Wunder sein. Sie können sich das nicht erklären, wieso das überhaupt möglich ist. Am Ende dieses Filmes, wir hatten das Vorrecht, den in Amerika sehen zu dürfen. Der kommt jetzt erst in Amerika raus, in Deutschland jetzt irgendwie in den nächsten Wochen. Hoffentlich. Am Ende dieses Films haben sie den Jungen und den Pastor, die natürlich Schauspieler im Film durch Schauspieler vertreten worden sind, aber den Jungen und den Pastor haben sie da gehabt und haben dann ein Interview gebracht. Ich war fasziniert. Interessanterweise hat dieser Junge nicht gleich danach zum Glauben gefunden. Der war damals 15, jetzt ist er 18 und er war dieses Wunderkind, von dem man immer geredet hat, und das wollte er gar nicht. Er sagt: Ich wollte mir als Jugendliche die Sau rauslassen, ich wollte nichts von Gott wissen, ich wollte auch nicht das Wunderkind sein, ich wollte einfach die Sau rauslassen und weiter Jugendlicher sein. Und ein Jahr später machte er sich Gedanken: Hey, warum bin ich eigentlich noch am Leben? Und hat sich selber mal hinterfragt und findet zu Jesus und ist jetzt mit 18 Jahren, das ist 3 Jahre her, ein feuriger Jugendevangelist, der Jugendgruppen und Gemeinden mit dem Evangelium erreicht. Was mich an dieser Stelle begeistert, an dieser Geschichte, und die war es wert, sie erzählt zu haben, ist, sein Reich ist größer. Und wenn nur eine Person davon überzeugt ist, und das war diese Mutter in diesem Film gewesen, die war davon überzeugt, in dieser wahren Begebenheit, dass er die größeren Möglichkeiten hat und hat daran festgehalten, hat sich nicht von den Umständen und ganz wichtig, von Meinungen anderer abbringen lassen oder von Gefühlen anderer abbringen lassen, sondern hat daran festgehalten. Wow, und das Wunder konnte geschehen. Sei davon überzeugt, dass sein Reich größer ist. So, jetzt fange ich an zu predigen. Jetzt geht's los. Zweitens, wir haben 3 Punkte. Beim zweiten sind wir schon. Keine Angst. Geheimnisse seines Reiches. Wir sind davon überzeugt, dass sein Reich größer ist. Und zweitens, wir sind davon überzeugt und sollen davon überzeugt sein, dass sein Reich andere Prinzipien hat. Hast du dich da auch mal hinterfragt oder dich mal gefragt, was für Prinzipien oder was für Gesetze hat eigentlich oder gelten eigentlich im Reich Gottes? Ich nehme ein Beispiel aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, kennt ihr, die Bergpredigt. Und was hat Jesus da gebracht? Sehr, sehr interessant. Das ging immer so gegen so menschliche Denkweisen. Weißt du, mir sagt meine Denkweise, wenn mir jemand etwas ganz Böses tut, dann muss ich mich verteidigen. Und dann muss ich mit noch größeren, auch menschliche Mittel dafür sorgen, dass ich meine Ruhe habe. Wir nehmen mal das Volk Israel bis heute. Die haben menschlich gesehen ja gar keine andere Wahl, als sich militärisch zu verteidigen, oder? Müssen sie. Und menschlich gesehen, solange sie nicht auf den Gott Israels vertrauen, jedes Land hat menschlich gesehen keine andere Wahl, solange man nicht wirklich nur das reine Vertrauen auf den Gott Israels hat, hat menschlich gesehen keine andere Wahl, als mit immer höheren und stärkeren Waffen versuchen, irgendwie Frieden zu halten. Oder mitteln, größeren Mitteln Frieden zu halten. In der Schule fängt das leicht an, wer hat die besten Argumente, wer hat die größte Klappe. Und dann ist so eine Einschüchterung und dann hält mir die anderen schön darunter. Weißt du, Gottes Reich hat andere Prinzipien, funktioniert ganz anders in seinem Reich. Das drückt Jesus einmal so aus und sagt, segnet die, die euch hassen oder die euch verfolgen. Segnet diejenigen, die euch hassen und die euch verfolgen. Das ist nur ein Teil aus der Bergpredigt. Sein Reich hat ganz, ganz andere Prinzipien. Ein Prinzip der Welt sagt, wenn dir etwas Böses angetan wird von jemandem, dann vergib demjenigen ja nicht, weil du hast ein Recht darauf, sauer zu sein. Wer kennt das? Jetzt habe ich mich mit meiner Frau gestritten, das kommt auch mal vor, jetzt nicht so oft, bei Pastoren nur einmal im Jahr. Okay, gut, lieber Herr, vergib, das war jetzt nicht ganz die Wahrheit. Okay, das war. Da war ich stolz und wollte das nicht loslassen. Ich habe doch ein Recht darauf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe doch ein Recht darauf, jetzt sauer zu sein. Und wisst ihr, was ganz interessant ist, wenn wir uns selber oder wenn wir dem anderen nicht vergeben, machen wir dadurch Folgendes. Wir versuchen dem anderen dadurch etwas Schlimmes zuzufügen oder eine Bestrafung zuzufügen, aber schaden uns damit selber. Und so ist das Reich Gottes, es hat ganz andere Prinzipien. Jesus sagt, wir sollen vergeben und wenn wir vergeben, dann werden wir selber in die Freiheit hineingeführt werden und setzen den anderen dadurch frei. Segen die, die euch verfolgen, segen die, die euch eigentlich auch verfluchen, die euch Böses wünschen letzten Endes. Weißt du, Erfolg im Reich Gottes können wir nur bekommen, wenn wir seine Prinzipien als zu unseren Prinzipien machen. Oder? Wir wollen alle, also so geht es zumindest mir, ich möchte immer mehr Gottes Wirken auch erleben. Aber erleben und erfahren tun wir das wirklich nur, wenn wir uns nach seinen Prinzipien oder in seinen Prinzipien bewegen. Es hat andere Prinzipien. Es hat mir jemand gesagt, es fängt auf den Knien an. Wenn jemand hoch hinaus will, fängt es auf den Knien an. Ich erinnere uns an das Beispiel von König Salomo, als derjenige gesagt hat und von Gott auch so gefragt worden ist, was er bekommen möchte. Und was war seine Antwort? Er hat nicht nach Reichtümern und Macht und so weiter verlangt, sondern nach was hat er verlangt? Nach einem weisen Herz. Nach Weisheit. Deshalb nennt sich jetzt auch die Weisheiten Salomos. Nach Weisheit. Und was hat Gott ihm obendrauf gegeben? Macht, Reichtum und so weiter. Das sind auch Sachen, gegen die Gott gar nichts hat. Es ist ja auch interessant. Manchmal so in der christlichen Szene so klein gehalten. Ja nicht zu viel haben, damit du immer demütig bleibst. Hey, ich lese im Himmel, dass das billigste Teer, was im Himmel zu finden ist, Gold war, um die Straßen zu pflastern. Gott kann damit umgehen, egal wie viel oder wie wenig wir haben. Aber seine Prinzipien, wenn wir nach seinen Prinzipien handeln, auch Zehnten geben, ich greife das wieder auf, vielleicht passt das da auch rein, auch das, wenn wir seine Prinzipien verfolgen oder die zu unserem Maßstab machen, dann wird er segnen. Öffne er die Fenster des Himmels. Okay, drittens, soweit sind wir gar nicht mehr weg davon, vom Höhepunkt, auch von dieser Verkündigung. Wir sind nicht nur davon überzeugt, dass sein Reich größer ist und andere Prinzipien hat, sondern wir dürfen auch davon überzeugt sein, dass sein Reich ewig ist. Das finde ich eine ganz ermutigende Angelegenheit. Ich möchte dich mal ermutigen, in dieser Woche morgens aufzuwachen und dich im Spiegel anzugucken oder mit dem Gedanken an diesen Morgen, in dieser Woche jeden Morgen aufzuwachen, dass du der erfolgreichsten, ich drück's mal so ein bisschen weltlich aus, der erfolgreichsten Organisation dieser Welt angehörst. Ich habe letztens jemanden gesprochen, der, und ich schätze das auch, der ist bei nicht der, sondern die, ist eine Frau, die ist bei Lufthansa angestellt und eigentlich so im höchsten Bereich, sie ist Flugbegleiterin im höchsten Bereich, was sie in ihrer Branche so machen kann, nämlich als Flugbegleiterin im größten Flugzeug, in dem Airbus A380 in der ersten Klasse. Das ist das, was sie halt, da ist sie für zuständig, da ist sie die, wie sagt man, Purser, die Chefin in der ersten Klasse im Flieger. Und das ist schon so, da denkt man, wow, die hat es schon zu was gebracht. Ja, so sicherlich menschlich gesehen ist das ja auch was, wenn jemand auch so karrieremäßig irgendwo weiterkommt. Und dann dachte ich mir so, insgeheim dachte ich mir, Mensch, das ist ja sehr, sehr interessant, aber an das, was das größte Unternehmen dieser Welt, Gottes Reich, mit was das unterwegs ist und Teil dessen zu sein, da kommt niemand ran. Da kommt niemand ran. Und egal wie viel Erfolg du, ich bin auch gesegnet und ich freue mich auch über einen guten Nebenjob, den ich gerade haben darf, auch durch Gottes Gnade und weißt du, aber das ist alles zweitrangig. Alles ist zweitrangig, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass das Sein Reich das größte, erfolgreichste Unternehmen dieser Welt ist und niemals aufzuhalten ist. Und wenn du morgens mit diesem Gedanken aufwachst, hey, da gehöre ich dazu, dann kann dich das nicht anders, dann kann das nicht anderes, als dich zu ermutigen. Es hat noch nie jemandem geschadet, sich mal bewusst zu machen, wo bin ich eigentlich dabei. Und wenn es dann noch das größte, erfolgreichste und beste Unternehmen dieser Welt ist, hey, das macht doch was mit einem, oder? Ich möchte euch da in eine letzte Geschichte mit hineinnehmen oder in ein Beispiel mit hineinnehmen, in Apostelgeschichte Kapitel 5. In Apostelgeschichte Kapitel 5 lesen wir die Geschichte von einigen Aposteln, unter anderem Petrus, die, und das heißt in Apostelgeschichte 5, Vers 12, in Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Haben wir vorher gehabt, so für Gott natürliche Sachen, die sich auf der Erde zeigen, okay? Und viele Zeichen und Wunder sind passiert und die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Und dann heißt es sogar über Petrus, man brachte die Kranken auf die Straße, dass ein Schatten auf die Kranken fallen würde, damit sie gesund werden. Stellt euch das mal vor, so eine richtige Erweckungsstimmung. Und was passiert jetzt? Manchmal denken wir ja, Mensch, wenn sowas ist, dann sind alle auf einmal begeistert von Gottes Reich. Nein, was passiert dann? Die Apostel werden festgenommen. Ab in den Kerker. Ab ins Gefängnis. Wir erzählen das so ganz leicht am Sonntagmorgen. Behütet und bewahrt auch in unserem Land noch. Und hoffentlich bleibt das so. Daher. Und dann sind sie ins Gefängnis gesperrt worden. Und dann heißt es in dieser Geschichte, Apostelgeschichte 5, Vers 19, ab Vers 19 lesen wir dann das. Aber in der Nacht, als sie im Gefängnis waren, öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Wow, was für eine Geschichte. Müsste man eigentlich auch mal verfilmen, sowas. Und dann sagt er, geht in den Tempel und verkündet dort allen die Botschaft von neuem Leben durch Jesus Christus. Genial. Jetzt könnte man denken, jetzt sind sie so am Höhepunkt angekommen, ihres Dienstes, nichts kann mehr schief gehen. Was passiert dann? Schnappt man sie wieder. Was für ein Auf und Ab. Wer wäre bereit, das mal so zu opfern? Also stell dir vor, du wüsstest, wenn du in ein paar Tagen, wenn du das Evangelium verkündest, dich zu Jesus stellst, du wirst gefangen genommen werden. Ich glaube, ganz viele von uns, und ich finde, frage mich da selber, müssten auf die Knie gehen und beten, Gott gib mir die Kraft, dass ich das auch so durchhalten würde. Wie frustrierend. Verkündigst du das Evangelium, wirst gefangen genommen, dann kommt der Engel des Herrn, ein Engel vom Herrn befreit dich und dann geht's wieder in den Kerker. So, und dann, wir sind bei dem Punkt, dass sein Reich ewig ist. Und dann werden die Apostel mit Petrus und noch ein paar anderen Aposteln, werden sie vor einen Rat, also vor eine Art Gerichtsverhandlung gebracht. Und jetzt passt mal auf, was dann geschieht. Dann heißt, dann steht ein Schriftgelehrter auf, ein Pharisäer, ein im Volk hoch angesehener Gesetzeslehrer. War der auf der Seite der Apostel? Nein. Und da hieß es, er ließ die Apostel dann für kurze Zeit hinausbringen. Also Gerichts- oder eine Art Verhandlung, und hatte die Apostel kurz rausbringen lassen. Und jetzt passt mal auf, was dieser Mann sagt, dieser Pharisäer, der stand auf und hat dann gesagt, ihr Männer von Israel, also spricht seine eigenen Landsleute an, sagt, ihr Männer von Israel, seid vorsichtig und überlegt genau, was ihr gegen diese Leute unternehmt. Schon früher glaubten manche, etwas Besonderes zu sein, und dann bringt er ein Beispiel, wie toll das. Und dann sagte, dieser Mann hatte 400 Männer, die schlossen sich ihm an, und es war so eine Bewegung, die einem gewissen Teudas gefolgt ist. Und dann sagt Gamaliel, aber dieser Teudas wurde getötet, und von seinen Leuten ist bis heute keiner mehr zu finden. Niemand spricht mehr von ihm. Seid ihr dabei? Und dann sagt er, und danach gab es einen weiteren, und dann einen weiteren Mann, das ist ein gewisser Judas aus Galiläa, und der unternahm einen Aufstand. Und dieser konnte viele Anhänger gewinnen, aber auch er kam um und alle, die sich bei ihm angeschlossen hatten, wurden auseinandergetrieben. Und dann sagt Gamaliel, deshalb rate ich euch in dieser Sache, lasst diese Männer in Ruhe, geht nicht weiter gegen sie vor, denn wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie damit scheitern, steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen. Und er hat recht gehabt. Sagt ein ungläubiger Mann, sage ich mal so ganz plump gesagt. Ich möchte dir den Sack zumachen, aber dich nochmal ganz, ganz konkret ermutigen. Weißt du, sein Reich ist größer. Sei davon überzeugt. Und davon darfst du überzeugt sein, dass der Vater immer die größeren Möglichkeiten für dich hat. Zweitens, sein Reich hat andere Prinzipien. Wenn wir nach seinem Wort handeln, dann werden wir in Anführungsstrichen Erfolg auch für unser Leben sehen. Und dann, nur dann kann Gott uns auch wirklich segnen und die Himmelstüren aufmachen. Und das Letzte, dann, was ich vorhin oder was ich gerade auch nochmal gebracht habe, dass sein Reich letztendlich ewig ist. Wache mit diesem Gedanken in dieser Woche auf. Amen. Amen. Ich darf uns bitten, dass wir uns gemeinsam erheben, und ich möchte noch einmal für uns gemeinsam beten. Herr Jesus, und ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir davon, dass wir überzeugt sein dürfen von dir. Herr, dass du dich selber auf den Weg gemacht hast, uns zu überzeugen. Und dass wir dich selber, wenn wir dich anschauen in dem, was du tust und getan hast, aber immer noch tust, dass wir dann von dir überzeugt werden und sein dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du das in unser Herz hineinbrennst, hineinlegst. Dass, wenn wir dich mit Vater ansprechen, dass wir wissen, dass du immer die größeren Möglichkeiten hast, egal wo wir jetzt gerade sind. Und das möchte ich jemandem zusprechen, weil ich empfinde, hier ist mindestens eine Person hier. Und da sind Gedanken auch der Verzweiflung, die in dein Leben hineingekommen sind. Und ich empfinde ganz klar, dass Gott, unser Herr Jesus Christus, dich heute Morgen ermutigt und sagt, hör auf, du selber zu kämpfen. Sondern gib diesen Kampf mir ab. Ich bin bei dir und ich bin mit dir und ich handle nach meinen Möglichkeiten, aber dazu musst du loslassen. Ich weiß nicht, für wen das ist, aber ich segne dich damit, wenn du damit angesprochen bist. Herr Jesus, danke für deine Güte und danke, dass wir deinem ewigen Reich angehören, und ich bitte dich, dass wir in dieser Woche und durch diese Predigt das Vertrauen in dir gestärkt bekommen im Namen Jesus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Ich biete euch gerne Gebet an. Nach dem Gottesdienst werde ich